Wir hatten vor wenigen Monaten bereits gesprochen, erst im Juni, da ging es um die israelische Protestbewegung gegen die von Netanyahu angestrebte Justizreform. Und heute wollen wir mit dir darüber sprechen, was der nun plötzlich eingetretene Krieg zwischen Israel und der Hamas für die innerpolitische Situation in Israel und die dortige gesellschaftliche Entwicklung bedeutet. Ich würde gerne mit dir gemeinsam jetzt nochmal schauen, wie sich die Dinge gerade vor Ort entwickeln. Einer der beiden Oppositionsführer, Benny Gantz, und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu haben ja am 11. Oktober die gemeinsame Notstandsregierung angekündigt, die ein fünfköpfiges Kabinett für ein Kriegsmanagement bilden werden. Und bisher waren die Mehrheiten im Parlament ja alles andere als leicht zu organisieren. Was bedeutet diese Notstandsregierung nun in der kommenden Zeit für die Politik und möglicherweise auch darüber hinaus? Kannst du da eine Einschätzung geben?
Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, Entscheidungen zu treffen, die nicht nur zum Wohle Netanyahu sind. Also ich glaube, das war auch einer der Mitgründe für diese Notstandsregierung, weil im weiteren Verlauf der Kritik, also der Pro-Demokratie-Bewegungen, die Kritik an Netanyahu läuft weiter. Und er und seine bisherige Regierung werden da sehr stark in die Verantwortung gezogen. Also im Vorfeld schon langjährig die Situation zugespitzt zu haben mit ihrer extrem rechten Politik und der erweiterten Siedlungspolitik. Also die Möglichkeit für irgendeine Form von potenziellem Friedensabkommen ja eigentlich ins Unmögliche verschoben zu haben. Also ich glaube, dass in dieser Notstandsregierung, also ich glaube aus so zivilgesellschaftlicher Perspektive, die leichte Hoffnung besteht, dass nicht nur Netanyahus Interesse vertreten werden. Gleichzeitig wird natürlich auch kritisiert, dass hauptsächlich Männer mal wieder in Kriegsbelangen Entscheidungen treffen oder alleinig Entscheidungen treffen. Also die Organisation, die ich zum Beispiel im Rahmen meines Doktorats anschaue, Women Wage Peace, die plädieren schon ja seit fast über 10 Jahren dafür, dass mehr Frauen in Entscheidungspositionen kommen sollen, dass es Alternativen geben soll, bevor sofort eine militärische Antwort gegeben wird. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass die Situation keine Ausnahme, aber eine extreme Eskalation darstellt. Also so eine Art von grausamer Gewalt und diese Art von Angriff auf Israel und auf Israels Zivilgesellschaft hat es einfach seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Und ich glaube, das hat Israel einfach extrem getroffen. Im Selbstverständnis, im Verständnis als Supermacht, aber auch im Verständnis von Sicherheit. Und ich glaube, das bringt die Leute ins sehr widersprüchliche Perspektiven. Also zum einen zum Beispiel, es wurden sofort die bisherigen Protestbewegungen in Unterstützungsbewegungen umfunktioniert, die jetzt Ressourcen mobilisieren. Natürlich die Reservisten, die bisher ihren Dienst verweigert haben, eben als Zeichen ihrer Kritik, sind sofort eingerückt, weil plötzlich klar war, okay, jetzt ist Krise, jetzt ist Notstand. Und das funktioniert in Israel, das hat immer schon funktioniert, dass in Krisensituationen Zusammenhalt da ist. Gleichzeitig, und das hat mich schon ziemlich beeindruckt, muss ich sagen, hält die Kritik weiterhin an. Also wenn man sich innerisraelische Medien anschaut, wird Netanyahu aufs Tiefste kritisiert. Also da gibt es Bilder, Bilder sind dann immer besonders plakativ, Poster von Netanyahu mit einem blutigen Handabdruck. Also er wird auf jeden Fall in die Verantwortung gezogen. Und ich glaube, es gibt eben gerade Hoffnung, dass diese Notstandsregierung und mit Gantz, dass da einfach militärische Strategie dahinter ist. In letzten Umfragen hat auch Netanyahu ganz schlecht abgeschlossen. Gleichzeitig aber sind schon sehr viele Israelis dafür, also quer durch die Bank, dass eine militärische Antwort passiert. Ich glaube, weil das so ein tief arger Angriff war, dass, glaube ich, vielen auch nicht klar ist, was eine andere Möglichkeit wäre. Gleichzeitig gibt es die Organisationen oder die Gruppierungen von Menschen, die die Geiseln im Gazastreifen haben, die natürlich dafür plädieren, dass alles getan wird, um die Geiseln vorher zu befreien. Also sehr viele unterschiedliche Stimmen, die sich teils widersprechen. Aber grundsätzlich gibt es gerade einen extremen Zusammenhalt innerhalb der Zivilgesellschaft, was schon, ich finde, beeindruckend ist in der aktuellen Realität. Es gibt die leise, wirklich leise Hoffnung, dass sich das übersetzt, wenn zumindest diese Episode vorbei ist, dass sich das übersetzt in eine Fortsetzung von irgendeiner Art von stabileren Politik. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt einfach zu früh zu sagen, also weil jetzt tatsächlich alles auf Akut und Krise mobilisiert wird.
Ich hatte tatsächlich die Entwicklung eher aus einer ganz anderen Perspektive vermutet. Du hast es eigentlich gerade auch schon gesagt, dass dieses Einheitsgefühl tatsächlich gerade eine Stabilität in der Gesellschaft produziert, die lange jetzt ersehnt war. Ich meine, die Gesellschaft in Israel war extrem gespalten bis vor Kriegsbeginn. Und plötzlich beschwört Netanyahu vor dem Hintergrund der Terrorangriffe von der Hamas und dem Kriegsausbruch ein Einheitsversprechen darauf. Er meint, wir sind alle vereint. Und diese Rhetorik ist ja auch an sich erstmal wenig überraschend, die auch gerne in Zeiten von Krisen oder gar des Krieges angebracht wird, wo schnell dazu übergegangen wird, eine nationale Einheit zu behaupten und Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Aber ja auch häufig zulasten von langwierigen Diskussionen und Entwicklungen, die für die demokratischen Prozesse eigentlich elementar sind und wo abweichende Meinungen auch umso stärker verdrängt werden. Deshalb hätte ich jetzt vermutet, dass die Bevölkerung in Israel dieses Einheitsbeteuern eher skeptischer aufnehmen würde. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht der Fall. Da gibt es schon ein Vertrauen daran, dass es eine nachhaltige Stabilität sein kann, die sich da gerade entwickelt in der Gesellschaft.
Also ich glaube, es ist wichtig zu betonen, ich habe es auch versucht zu betonen, also dass es eine leise Hoffnung ist. Ja. Ich glaube, mit Netanyahus Einheitsversprechen hat das nichts zu tun. Ja. Also das ist, so wie auch du gesagt hast, das ist die Regelantwort. Ich glaube, ich würde sagen, es ist trotz seines Verhaltens, dass sich die Zivilgesellschaft gerade selbst hilft. Also das ist gerade eher der Ethos, der stark wird. Ja. Also dass die Zivilgesellschaft das Gefühl hat, sie müssen sich um sich selbst kümmern. Also die Stimmen, die man jetzt eh auch überall gehört hat von Leuten, die in ihren Kibbutzim feststecken, weil die Armee nicht da ist. Die Protestbewegungen, die jetzt gerade versuchen, Ressourcen zu mobilisieren für Soldaten und Soldatinnen, die davor vielleicht sogar das Militär boykottiert haben. Ja. Also du siehst, dass das sehr schnell umgeswitcht wird. Aber ich würde sagen, es hat mit Netanyahu überhaupt nichts zu tun, sondern ich würde sagen, trotz der Art und Weise, wie er sich über die Jahre hin verhalten hat, versteht die Zivilgesellschaft gerade, dass sie eine Art von Zusammenhalt braucht. Gleichzeitig heißt das natürlich nicht, dass die Diskrepanzen, die davor so präsent waren, nicht mehr da sind. Ja. Aber nur um ein Beispiel zu nennen, wie heftig diese Form der Mobilisierung gerade funktioniert ist, dass zum Beispiel sehr religiöse Gruppen angefangen haben, sich bei der Reserve zu melden. Gruppen, für die bis dato, die das nicht rekrutiert werden zum Militär, ein Steckenpferd war. Die öffentlichen Verkehrsmittel laufen gerade am Samstag, die El Al fliegt am Samstag, seit Jahrzehnten zum ersten Mal. Also da werden gerade, wenn man nicht in Israel lebt, klingt das nicht so revolutionär, aber das sind tatsächlich Schritte, die davor undenkbar gewesen wären. Ich glaube, dass da im Moment gerade Kräfte mobilisiert werden, um diese Krise zu antworten. Ob sich die übersetzen, wenn diese konkrete Episode vorbei ist, weil natürlich Leute fragen mich immer, okay, was machst du, wenn das vorbei ist? Und ich frage mich dann immer, was heißt das vorbei? Das ist eine extrem blutige Episode in einem jahrzehntelangen Konflikt. Also vorbei, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja. Aber ich glaube, das wird die große Frage sein. Was passiert mit den Protestbewegungen, die jetzt zu Nationalsupport mutiert sind? Was passiert danach? Wird irgendwie geschafft werden, diese Brücken, die gerade geschlagen werden, aufrechtzuerhalten? Das ist, glaube ich, eine große Frage, aber das, glaube ich, lässt sich nicht beantworten, solange der Druck so hoch ist.
Ich hätte auch eher vermutet, dass jetzt dieser erstarkende Nationalismus gerade von dem Hintergrund der rechtsreligiösen Verschiebung innerhalb der Regierung in der vergangenen Zeit, ob diese Vermischung nicht eher eine sehr gefährliche Entwicklung sein könnte für die demokratische Stabilität in Israel.
Die rechtsreligiöse Vermischung in der bisherigen Regierung, oder?
Genau, also die Entwicklung hin zu dieser ultrarechten Regierung und jetzt gerade in Kopplung mit einem neu aufkeimenden oder nochmal umso stärker aufkeimenden Nationalismus, der auch wieder breitere Bevölkerungsschichten auch sozusagen ergreift. Ich habe mich gefragt, ob diese Vermischung nicht eigentlich eher auch auf eine Art eine verheerende Entwicklung sein könnte.
Ich glaube, historisch gesehen ist keine gewaltvolle Episode in Israel eine Bewegung hin nach links. Ja? Und ich glaube, es wäre naiv zu glauben, dass das auch nach dieser Episode passieren wird. Aber was sich schon abzeichnet, ist einfach eine extreme Abwendung von Netanyahu. Und es kann sein, dass das gekoppelt sein wird an die ultrarechte Kritik, ja, weil seine Politik hat hauptsächlich mit sich selbst zu tun und sein Zusammenschluss mit der Ultrarechten ist nur passiert, um sich selbst zu retten, um selbst an der Macht zu bleiben. Also er ist tatsächlich selbst nicht ultrarecht und wird viel lieber als König des Mainstreams gefeiert werden. Also ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, es könnte sein, dass da gerade Karten neu gemischt werden. Es gibt diese leise Hoffnung, dass sich in der Hinsicht vielleicht verändert, aber natürlich die Prozesse, die bis dahin am Laufen waren, die werden nicht verloren gehen. Ja. die ultrarechten Kräfte, die bis dahin die mobilisiert wurden, die werden auch nicht verschwinden. Ja, aber es zeichnet sich doch ein bisschen ein Zusammenrücken ab, ein vorsichtiges.
Ich meine, das letzte Mal, als wir dich zum Gespräch eingeladen hatten, im Juli, tat mir dies nach deinem erschienenen Essay auf dem Mosaikblog, den wir gelesen hatten. Und der Titel war »Israel ringt um seine demokratische Existenz«. Und darin beschreibst du, wie der israelische Mainstream aus einer Art Schlafzustand erwacht und auf die Straßen geht und um die Identität Israels kämpft. Und die Befürchtung, dass eben, wenn nichts passiert, eine theokratische Diktatur droht und das Rabbinat immer weiter ausgebaut wird. Und dass es eben die Menschen dazu brachte, ihre Berufe zu unterbrechen und für die Protestbewegung aktiv zu werden. Und das Fazit der Analyse war ja auch, dass der jahrzehntelange Rechtsruck der israelischen Gesellschaft durch die Proteste nicht aufgehalten werden könnte. Das heißt, vielleicht besteht die vage Hoffnung, dass dieses Fazit dann doch noch eine andere Entwicklung nehmen könnte. Schwierig gerade vorauszusagen, aber es ist extrem interessant, extrem, was da passiert.
Ja. Und auch in israelischen Medien und Analysen ist das ein großes Fragezeichen. Aber ich habe doch das Gefühl, dass da so leise Hoffnung mitschwingt. Mit aller Kritik bringt das gerade so ein Vertrauen in, zumindest in die Zivilgesellschaft. Und das hat Kraft. Also ich glaube, wenn man sich anschaut, wie die Protestbewegungen sofort sich umfunktioniert haben, glaube ich, schwächt auch nochmal die anderen Protestbewegungen selbst. Ja, obwohl natürlich, es gibt die Kritik von rechts, dass der aktuelle Krieg Schuld der Linken ist, die fälschlicherweise mit der Protestbewegung gleichgesetzt wird. Das waren ja nicht nur Linke, weil sie die Reservisten dazu gebracht haben, nicht bereit zu stehen. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das eher eine leisere Stimme ist. Also ich glaube, es gibt gerade echt mehr Respekt für die Art und Weise, wie sie gerade Kräfte mobilisieren. Und so wie du gesagt hast, wie ich beschrieben habe, dass die Protestbewegungen Leute dazu gebracht haben, ihre Jobs zu kündigen, ist es auch jetzt so. Ja? Die Leute 24 Stunden am Tag versuchen, Ressourcen zu mobilisieren, um Familien aus dem Süden zu beherbergen und militärische Ressourcen für eingezogene Soldaten zu finden, Geldspenden einzusammeln. Also das funktioniert gerade auf Hochtouren. Und ich glaube, das gibt so ein bisschen leise Hoffnung. Aber wie gesagt, Notkrisenzusammenhalt funktioniert in Israel. Unabhängig davon, was sich Netanyahu auf die Fahnen schreiben möchte. Aber das ist tatsächlich etwas, was funktioniert, ja. Die Frage ist, ob sich das längerfristig übersetzen lässt. Das hängt, ich weiß nicht, wovon das abhängen wird.
Ja, Veronika, im Juli sprachen wir auch mit dir darüber, dass die palästinensischen Anliegen gegen die Besetzung in der gerade angesprochenen Protestbewegung eher ausgeklammert wurden, beziehungsweise nur eine geringfügige Rolle spielten. Wie schätzt du denn die zukünftigen Entwicklungen in Anbetracht der derzeitigen Ereignisse ein? Wird es als Ganzes noch eine Chance geben, dass in der Protestbewegung oder auch in der Zivilgesellschaft im Allgemeinen, dass die palästinensischen Anliegen noch Gegenstand der Debatte werden könnten? Gerade auch im Angesicht des Handelns von seitens der Hamas, die ja mitunter völlig pauschal als Anliegen aller PalästinenserInnen verzerrt dargestellt werden.
Ich glaube, das ist die ultimative Frage. Also ich hoffe sehr, dass das Konzept Frieden mehr Eingang findet in die Protestbewegung. Sollte sie sich fortsetzen, das wissen wir ja auch nicht. Ja? Also es kommt auch wahrscheinlich darauf an, wie lange diese aktuelle Episode andauert, ja, und was das dann bedeutet für die Kräfte, die natürlich extrem für andere Zwecke mobilisiert werden im Moment. Ja? Also ich weiß nicht, wie in ein paar Monaten die Zivilgesellschaft aussehen wird, ob die nicht völlig ausgebrannt ist. Das ist, glaube ich, ein großes Fragezeichen. Das andere, das ist wirklich schwierig zu sagen. Das Einzige, was so ein bisschen Hoffnung in die Richtung gibt, ist, dass es vor allem in geteilten Städten gerade so Nachbarschaftsgruppen gibt, die organisiert werden, also jüdisch-arabische oder jüdisch-palästinensische, je nachdem, um zu verhindern, dass der Konflikt überschwappt, was natürlich immer passiert. Da wird gerade ein bisschen mehr Fokus darauf gelenkt. Ob sich das dann übersetzt in die potenziell wieder aufgenommenen Pro-Demokratie-Bestrebungen, weiß ich nicht. Ich hoffe. Bis dato, ich meine, das habe ich ja damals auch geschrieben, war es eine Strategie, dieses Thema nicht reinzubringen, weil es eben nicht nur linke Kräfte waren, die in der Protestbewegung aktiv waren, sondern teilweise eher nationalistisch-zionistische, die diese Frage oder dieses Thema, glaube ich, als Spaltungsgrund verstanden hätten.
Ich würde mal einen anderen Aspekt aufwerfen. Saul Friedländer, ein international anerkannter Historiker für jüdische Geschichte und den Holocaust, selbst auch Shoah-Überlebender, der hat Anfang des Jahres, während dieser sich immer weiter zuspitzenden Situation unter der ultrarechten Regierung Netanyahus und der angeplanten Justizreform, ein Tagebuch über die Entwicklungen in Israel geschrieben mit dem Namen Blick in den Abgrund, eine Art Chronik, in der er Israels vehementen Kampf um sich selbst und der durch die Justizreform vorangetriebene Spaltung beschreibt. Und daran attestiert er auch, wie das frühere stärkere Gemeinschaftsgefühl, das die israelische Gesellschaft durchaus auszeichnete, verschwinde, und äußerte mit größter Sorge, was die tiefe Kluft in der Gesellschaft auch für die Sicherheit und die Verteidigungsfähigkeit des Landes bedeuten könnte. Und ich würde da gerne mal ein Zitat anbringen. Er schreibt darin: Ich frage mich, ob die gegenwärtigen Meinungsverschiedenheiten im Falle eines erneuten Krieges verschwinden würden, der wahrscheinlich mehr Leben und Zerstörung kosten würden als die vorherigen. Israels Feinde rechnen möglicherweise mit einem tieferen Bruch als je zuvor innerhalb der nationalen Gemeinschaft, den kein Angriff heilen könnte und der die Fähigkeit Israels, sich so wirkungsvoll wie in der Vergangenheit zu verteidigen, beeinträchtigen würde. Können Sie damit recht haben? Zitat Ende. Und das ist eigentlich erschreckend, da ja fast in Anbetracht der derzeitigen Ereignisse dieser Beitrag oder die Passage fast prophetischen Charakter hat. Also wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation blicken, die Angriffe der Hamas erreichen Israel in einer Phase, wo die israelische Gesellschaft eigentlich extrem zerrüttet gewesen ist. Du selbst hattest es ja gerade schon auch nochmal genannt. Das ist halt bei den Protestbewegungen um die Justizreform nicht nur um die Protestbewegungen ging, sondern es hatte ja auch Symbolcharakter. Da ging es halt vor allem auch um die Identität Israels. Und ich habe mich gefragt, ob dieser Zeitpunkt, wo Israel eigentlich gesellschaftlich sehr verletzbar schien, beziehungsweise auch so instabil wie wohl noch nie in seiner gesamten Gründungszeit, ob der derzeitige Einschnitt in der Geschichte Israels zum einen bewusst von der Hamas gewählt worden sein könnte, um Israel an diesem äußerst vulnerablen Punkt zu treffen, und gleichzeitig, so wie wir es jetzt sehen, wie du es beschreibst, dieser plötzliche steigende Zusammenhalt in der Gesellschaft, wie würde es das in Bezug setzen zu der Befürchtung, die Saul Friedländer hier hegte?
Ja, irgendwie tatsächlich ein bisschen schockierend, wie prophetisch diese Beschreibung war. Ich kann mich nicht gut genug hineinversetzen in die Strategie der Hamas. Ich weiß nicht, ob da auch tatsächlich genug bekannt ist. Es ist vielleicht ein zu großer Zufall, dass es tatsächlich ums 50-jährige Jubiläum des Yom Kippur-Krieges zu diesem Angriff gekommen ist. Ja? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Zufall ist. Und da werden auch permanent Vergleiche angelegt. Und es ist ganz klar, dass der 7. Oktober bzw. diese Phase in die Geschichte der Region eingehen wird und noch viele Denkmäler gebaut werden. Und ich glaube, also dass das eine ganz tiefe und schwere Wunde angerichtet hat und anrichten wird. In Bezug auf die Spaltungen, wie gesagt, ich meine, wir haben vorhin schon darüber spekuliert. Ich glaube schon, dass trotz dieser heftigen Spaltungen, die Hamas vielleicht als Zeichen der Schwäche gesehen hat, kann durchaus möglich sein. Ich tue mir wirklich schwer, da was vorherzusagen. Das Einzige, was ich sehen kann, ist, dass es Zusammenschlüsse gibt und dass es Entscheidungen, die davor undenkbar gewesen wären. Und ich glaube, wenn solche Entscheidungen plötzlich möglich sind im Namen einer Selbstrettung, so Dinge wie religiöse Gruppen, die davor alles getan hätten, um nicht eingezogen zu werden. Ja, also das war einer der Hauptkritikpunkte von religiösen Gruppen und umgekehrt, warum religiöse Gruppen nicht Teil des Militärs sind. Ja, dass das plötzlich keine Frage mehr ist, dass die Kontrolle über was am Schabbat passieren darf und was nicht passieren darf, was eines der Steckenpferde der religiösen Gruppen war. Diesem Thema hing so viel Verhandlungsmacht in der Regierung unter Netanyahu. Also was da für Versprechen gegeben wurden, um den Support von religiösen Gruppen zu kriegen, gerade um diese Themen, und jetzt plötzlich ist es völlig aufgehoben. Ja. Die Frage, ob diese Form der Flexibilität für den Zusammenhalt auch nach der akuten Krise weiterbehalten werden kann. Ich glaube, das wird die große Frage sein. Und das ist ein sehr symbolträchtiges Beispiel. Ja. Aber ich glaube, das lässt sich auf andere Beispiele auch übertragen. Ob diese Form von aufeinander zugehen, um einen gemeinsamen, im Moment sicheren Ort zu kreieren, aber vielleicht in weiterer Folge einen nicht nur sicheren, sondern lebbaren demokratischen Staat für alle zu kreieren. Aber wenn sich diese großen Zugeständnisse weiterführen lassen, dann glaube ich, trägt das Hoffnung. Aber ich weiß nicht, ob das einfach.
Ja, vielleicht kommen wir dazu auch in den kommenden Monaten nochmal ins Gespräch. Vielleicht können wir da ja schon mal den Status quo etwas auswerten. Und zum Schluss würde ich trotzdem gerne nochmal auf die Kriegssituation zwischen Israel und Gaza zu sprechen kommen wollen. Von vielen Seiten wird das aktuelle militärische Vorgehen Israels auch kritisiert und dass die Notwendigkeit der Selbstverteidigung zumindest auf EU-Ebene, US-Ebene, verschiedene internationale AkteurInnen, die sich auch mit Israel und dem Angriffskrieg solidarisieren. Gleichzeitig wird das militärische Vorgehen auch insofern Israels kritisiert, da es sich nicht ganz an völkerrechtliche Verpflichtungen hält. Daran zählen unter anderem die ausgesetzten Lieferungen humanitärer Güter oder auch die zunächst viel zu kurze Zeitspanne, um mit der Zivilbevölkerung in Gaza die Evakuierung angeordnet wurde. Und die Reaktion des israelischen Botschafters in Deutschland, Ron Prosor, auf diese Kritik, die war auch sehr eindeutig. Er kreidete eben an, dass wenn in anderen Ländern Kriege geführt werden würden, würde er geschwiegen werden. Das heißt, sobald Israel handelt, wird von allen Seiten belehrt und gerügt. Ja, bei Israel würde da eben oft ein anderes Maß angelegt werden. Und das eben aufgrund, und das ist zumindest eine Kritik, die an vielen Seiten meines Erachtens auch absolute Berechtigung hat, aufgrund antisemitischer Strukturen. Ich habe mich trotzdem gefragt, ob diese Sichtweise in diesem Kontext nicht etwas einseitig ist. Wo völkerrechtliche Standards untergraben werden, werden ja auch andere Nationen anbelangt, wie wir es jetzt auch zuletzt in der Ukraine bezeugt haben, wo sozusagen auch da der Angriffskrieg Russlands extrem kritisiert wurde und gleichzeitig wurde aber auch Kritik in der Vorgehensweise der Ukraine artikuliert. Und ich meine, dass ein Krieg menschenrechtswürdig sein muss, ist schließlich einfach aus. Ne? Also es ist sowieso völkerrechtswidrige Ordnungen in einem Krieg, sind einfach extrem paradox. Wie schätzt du dennoch Israels derzeitiges militärisches Vorgehen ein? Also kannst du diese Vorgehensweise als legitim bewerten oder tatsächlich auch als notwendig für eine Zerschlagung der Hamas, bei dem, was wir jetzt gerade im Gazastreifen bezeugen?
Also ich bin auf keinen Fall eine Militärexpertin und ich glaube vorweg möchte ich auf jeden Fall auch sagen, dass ich immer schon das Gefühl hatte, dass vor allem im deutschsprachigen Raum, also auch als ich in Österreich aufgewachsen bin, ich den Eindruck hatte, dass es unmöglich ist, eine Komplexität der Situation auszuhalten. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, da spalten sich Lager in Pro und Anti, die teilweise mehr mit den kritischen Stimmen bzw. deren politischen Identitäten und anderen Beweggründen zu tun haben als mit der Situation selbst. Das gesagt, glaube ich, dass Israel im Moment in einer extrem komplizierten Situation ist und ich bin wirklich froh, dass ich gerade nicht entscheiden muss, weil ich glaube, dass die israelische Regierung so oder so eine blutige Entscheidung trifft. Also sei es, weil sie nicht genug darauf reagiert, was die Familien der Angehörigen, die in Geiselhaft genommen wurden, dass sie nicht genug auf deren Forderungen hören. Sei es, weil unnötig viele Zivilistinnen im Gazastreifen sterben und leiden. Sei es, weil Soldaten in der Bodenoffensive in eine extrem gefährliche Situation gebracht werden, die vielleicht überhaupt nicht zielführend ist. Ich weiß es nicht. Ich möchte mir nicht anmaßen, urteilen zu können, wie in so einer Situation korrekt gehandelt werden kann. Ich weiß nicht, was eine korrekte Handlung in so einer Situation ist. So wie du gesagt hast, ich weiß nicht, ob es eine moralische Version einer militärischen Antwort gibt. Es gibt vielleicht moralischere Versionen, aber moralisch ist die gesamte Situation nicht und war sie nicht.
Eine schwierige Kategorie in diesem Kontext.
Ja, ich glaube, extrem schwierig. Ich glaube, ein großer Unterschied, der sich jetzt bemerkbar gemacht hat und der trotz allem natürlich auf keinen Fall rechtfertigt, dass Leichenberge von Kindern im Gazastreifen am Straßenrand liegen, weil es nicht genug Möglichkeiten gibt, die abzuholen. Ja? Aber ich glaube, was diesmal so heftig an Grausamkeit gezeigt hat, war, dass nicht nur Hamas-Terroristen eingedrungen sind, sondern Zivilisten, also Zivilisten aus dem Gazastreifen, die sich beteiligt haben an den Massakern, die natürlich im Kontext erklärt werden können. Aber ich glaube, das hat noch mal mehr vielleicht in Frage gestellt, inwieweit die Hamas die Interessen der BewohnerInnen im Gazastreifen repräsentiert oder nicht. Also, dass die Trennung vielleicht doch nicht so klar ist, die durchaus ja im Kontext erklärt werden kann. Ja. Aber ich glaube, dass da auch noch mal neue Fragezeichen aufgekommen sind. Und auch für potenzielles Danach. Also wer kann in einem Danach dieser blutigen Episode tatsächlich Ansprechpartner sein? Wer will dort Ansprechpartner sein? Und was will die Zivilbevölkerung dort tatsächlich? Ich glaube, das sind ganz viele Fragezeichen, die beantwortet werden müssen, die ich definitiv nicht beantworten kann. Aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist, ja, als externe BeobachterInnen zu versuchen, diese Komplexität zu halten und vorsichtig zu sein mit Pro- und Anti-Lagern, weil die, glaube ich, nicht hilfreich sind. Und ich glaube auch im Ausland zu, nicht glaube ich, also weiß ich, zu gewaltvollen Auseinandersetzungen kommen, die der Situation in Israel und Palästina auf keinen Fall helfen. Also ich glaube, dass es da wichtig ist, die Fähigkeit zu haben, teilweise widersprüchliche Paradoxe in Realitäten zu halten, auch wenn es schwierig ist und auch wenn es schmerzhaft ist.